Paulo, Gabriela. Vielen Dank für deinen Bericht von dem, was Gott tut. Und mich ermutigt das vor allem deshalb, weil es nicht etwas ist, wo es so sehr um den Tod geht.
Ja.
Also Gott begegnet Not und ich bin super dankbar. Aber hier sehe ich vor allem seine Güte.
Ja.
Und ich habe letzten Sonntag vor allem nicht da auch kurz was gesagt, dass ich glaube, dass Gott auf das Leben von Menschen Gunst legt und sie in der Maße mit Güte und offenen Türen überschüttet werden, wirklich super ist. Und das finde ich wirklich super, weil ich erstens Gott viel mehr damit sehe und zweitens, weil mein Herz auch herausgefordert wird. Weil wenn man nämlich so einen armen Studenten, der sich kaum seine Bude leisten kann, so ein Ding vor die Tür stellt, dann sind die allermeisten gleich so okay. Aber jemand, dem es wirklich gut geht, noch zusätzlich was zu geben, ist eine Herausforderung bei meinem Herz. Bin ich wirklich großzügig und wünsche ich dem anderen Überfluss? Nicht nur, rein gut, das ist nicht vor Gott, sondern Studenten frühstücken mit Speisenspeis oder was auch immer. Ich habe eine Flasche Wein dabei
und Glas dabei.
Ich komme zu der Woche. Ich möchte mit uns einen Bibelvers lesen. 2. Korinther, Kapitel 4. Und Paulus schreibt an diese Gemeinde in Korinth. Paulus hat ja mehrere Gemeinden ins Leben gerufen und gegründet. Also das war nicht er alleine, der hatte ein großes Team um sich herum. Leute, die mit ihm gereist sind, die ihn unterstützt haben. Da war am Anfang auch ein junger Mann mit dabei, namens Johannes Markus. Der hatte eine wichtige Aufgabe in diesem Team. Der sollte nämlich immer gewisse Teile, also eine Synagogenveranstaltung, vorlesen und er hat es einmal vermasselt. Und Paulus ist der Typ von Mensch, der sagt: Junge, geh nach Hause. Du hattest eine Aufgabe, du hast sie nicht gemacht. Deine Zeit ist rum. Und der Onkel von ihm, also Johannes Markus, ist auch dabei, der heißt Barnabas, und er sagt: Oh, komm, Paulus. Junger Mann, das ist einmal vorgekommen. Ja, das ist wichtig, aber einmal, komm, gib dir doch eine Chance. Und Paulus sagt: Nee, der hatte seine Chance, ich werde weitergehen und er ist nicht dabei. Und das Spannende ist, dass die über diesen Johannes Markus so aneinander geraten, dass Barnabas und Paulus sich trennen. Und das ganz spannend ist, dass es Barnabas war, der Paulus überhaupt erst in die Gemeinde Jesu gebracht hat, weil er war vorher Verfolger der Gemeinde. Die Leute haben zu seinen Füßen den Mann, also als die Schäfer das gesteinigt hatten, hatten sie zu seinen Füßen die Mäntel abgelegt, damit sie die Hände frei haben, um ordentlich steinigen zu können. Was bedeutet, dass Paulus der war, der das Ganze aufsichtigt hat, und er war wirklich Verfolger und Mörder dieser Gemeinde. War keiner mit einem guten Ruf. Und Gott hat ihn erwischt. Er hatte eine Begegnung mit Jesus, er ist zum Glauben gekommen. Er war Teil dieser Gemeinde und Barnabas hat ihm eine Tür geöffnet. Und jetzt kommt es zwischen ihm und Barnabas zu diesem Eklat. Sie gehen da unterschiedliche Wege. Also das ist Paulus. Ein Mann, der ein Ziel vor Augen hat, der von Jesus ergriffen ist, begeistert ist, der voran möchte, der die Welt verändert. Und dieser Paulus schreibt, bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener. Euer Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, dass der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen. Sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Und es gibt ein paar Dinge, die ich kurz mit uns anschauen möchte. Paulus beschreibt hier, wie er sich selber sieht, und ich finde das wirklich hilfreich. Das Erste, was er sagt, dass er Diener ist. Und ich finde das wirklich spannend. Ich finde es deshalb spannend, weil es gibt auf der einen Seite eine Realität, dass Gott uns bis zum Trauen zieht und uns Freunde nennt. Und das sind wir. Wenn wir Jesus kennen, sind wir Freunde Gottes. Und wir sind nicht länger Sklaven, die nicht wissen, was Gott vorhat, sondern wir sind Freunde. Gott erhebt uns. Und von Anfang an sieht er uns als Gegenüber, als Menschen, die er in seinem Bild geschaffen hat, mit denen er auf Augenhöhe umgehen möchte. Bedeutet das, dass ich auch ein Gott bin? Nein, es bedeutet, dass Gott so großartig ist, dass er mich in etwas mit hineinbringt, was ich von mir aus nicht mehr habe. Aber hier spricht Paulus, wenn er an seinen Dienst denkt, an seine Lebensbestimmung, an seine Berufung, dann spricht er davon, dass er sich vor allem als Diener sieht. Nicht zuerst als der große Held, als der große Leiter, als der Köpfer, und was er sonst noch alles auch ist und war, aber er selbst sieht sich als Diener. Und zwar als Diener von Jesus beauftragt und beauftragt mit dem Wesen und der Art, Jesus seiner Gemeinde zu dienen. Und ich denke da schon lange drüber nach. Und je länger ich drüber nachdenke, umso mehr entdecke ich ein Geheimnis. Was zu dienen und so eine Haltung wirklich schön machen. Weil es geht nicht darum, wer hat heute Morgen den Aufbau koordiniert? Der Paul. Also, vielen Dank. Und da gab es Leute, die damit gemacht haben, habe ich gesehen.
Also, das ist das
Da waren genügend Leute, die da mitgemacht haben und die der Sache geliebt haben. Und der Punkt ist, wenn wir uns selber als Diener verstehen, bedeutet das nicht, dass auf einmal der Paul oder irgendjemand anderes bestimmt, was wir zu tun haben und uns sagt, was wir für ihn tun müssen. Ich finde das wirklich wichtig. Sondern es bedeutet, dass wir irgendwie verstanden haben, Gott hat uns was gegeben, wo wir etwas Größeres dienen können. Und wir bringen unsere Gabe ein. Und natürlich machen wir das für das große Ganze. Natürlich wird es irgendwie auch jemand geben, der uns lebt, der mal auch sagt, ich wäre hilfreich, du würdest das, das oder das machen. Aber es ist nicht so, dass auf einmal der Paul oder irgendjemand anderes über dein Leben bestimmt, was du zu tun hast und wie du mir oder der Gemeinde oder wem auch immer zu dienen hast. Schau, ich finde die Schönheit in diesem Bild ist, dass Paulus beschreibt, dass er sich als Diener sieht. Aber er fühlt sich nicht als Diener, der ausführt, was die Gemeinde gern hätte, sondern er sieht sich als Diener, Gott verpflichtet, und sagt, das, was Gott mir gegeben hat und wo Gott mich beruft und wo Gott zu mir spricht, und die Gaben, die Gott mir gegeben hat, die will ich einbringen, damit die Gemeinde sich entwickelt. Es ist ein Unterschied, ob man so denkt oder ob man denkt, egal was die Gemeinde fordert, ich habe es zu tun. Das ist ein riesen Unterschied. Und ich merke, hier ist so ein Schatz von Freiheit. Weil es bedeutet, dass ich dienen kann, ohne dass Leute mich jemals ausnutzen können. Weißt du, wenn du mir nicht sagen kannst, also wenn ich verstehe, dass keiner mir sagen kann, was ich zu tun habe, und ich will es besonders zu den Leuten auch unter uns sagen, die ein ganz großes, weiches, barmherziges Herz haben, die vor allem von Not angesprochen sind und die sehen und die diesen wunderbaren Wunsch haben, denen zu begegnen. Wenn wir verstehen, dass nicht die Not und der Bedürftige bestimmt, sondern wir in Verantwortung vor Gott leben und wenn wir leben wollen, dann, weil wir es von ihm empfinden, dann gibt es niemanden, der es ausnutzen kann. Und dann gibt es am Ende auch niemanden, der noch sagen kann, aber du solltest jetzt auch noch mein Zimmer aufräumen. Oder was auch immer. Und man immer so ein inneres schlechtes Gewissen hat. Paulus tut es irgendwie nicht. Paulus wusste, wo so berufen war, und er hat sich selber als Diener gesehen, ohne dass er sich als Angestellten von Menschen gesehen hat. Und ich glaube, hier ist wirklich ein Geheimnis, in das er uns mit hineinnehmen kann. Wir sind Diener Gottes. Wir sind von ihm beauftragt. Gott hat etwas in dein Leben gelegt, was wirklich Bedeutung hat. Und was zur Entfaltung kommt durch ein dienendes Herz. Aber verkauf dich nicht an Menschen und mach dich nicht von Menschen und seien sie noch so fromm. Falsch abhängig. Darf ich das so sagen? Denn derselbe Gott, der gesagt hat, dass der Finsternis so Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen. Sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Platz von Gottes Heiligkeit erkennen. Licht und Offenbarung und Weisheit und Wahrheit kommt von ihm. Und deshalb ist es immer wieder gut, dass wir auf ihn schauen. Dass wir nicht unsere Wege verfolgen, sondern irgendwie seine. Dass wir anfangen, wie wir das heute schon gehört haben, von oben zu sehen. Was hat Gott vor? Wie sieht er die Dinge? Was ist sein Licht auf Situationen? Was hat vor? Ich glaube, es ist einfach einmal mehr eine Ermutigung, auf ihn zu schauen, zu ihm zu kommen, um dann diesen Blick von oben zu haben. Und das Spannende finde ich, Vers 7. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur die zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst. Das ist meine Flasche Wein. Ich liebe eine gute Flasche Wein. Und also ich kann mir auch wirklich alleine genießen. Und dann freue ich mich, dass es so gut schmeckt und so lecker ist. Oh. Wirklich gut.
Nein, ich glaube.
Und gleichzeitig, wenn ich ihn getrunken habe und genossen habe, die Flasche, die diesen herrlichen Wein beherbergt, die haut einfach im Container. Die finde ich auch ansonsten nicht so besonders wichtig. Das ist einfach eine Flasche, ein Gefäß für das, was wirklich ist. Und wichtig ist der Inhalt. Hier hakt es ein bisschen. Ich glaube nicht, dass mein Leben so unbedeutend ist, dass man seine Potter klopfen könnte. So. Aber das wird das Arsch.
Gibt doch eine schöne.
Lass es mich so sagen. Ich bin so froh, dass Gott so Flaschen wie dich und wie mich berufen hat, um seine Herrlichkeit zu tragen. Und die Schönheit, nach der wir aussehen, ist die Herrlichkeit. Aber manchmal ist es so spannend, nur weil wir dann die Herrlichkeit vermuten, dann wundern wir uns manchmal, dass die Verpackung manchmal grob und schroff und hart und zerbrechlich ist. Das ist Teil unseres Menschseins. Und ich glaube in der Tiefe meines Herzens, dass Gott unser Wesen verändern möchte. Ich glaube das in der Tiefe. Aber gleichzeitig bin ich mir auch sehr wohl bewusst, dass ich nicht ganz heil bin und dass es vermutlich noch nicht alle um mich herum sind. Und ich tue irgendwie auch gut daran, bei aller Herrlichkeit die Menschen auch fragen, dass ich diesen Punkt, dass diese Herrlichkeit doch nur in irdenen Gefäßen wohnt, dass ich den ganz aus dem Auge verliere, weil das bewahrt mich vor falschen Selbsttäuschungen. Nur weil jemand leidenschaftlich und begnadet Gott anbetet, bedeutet es nicht, dass der automatisch in meinem Charakter ist. Nur weil vielleicht innerhalb des letzten Jahres, als ich gepredigt habe, eine Offenbarung zu dir kam, wo ich denke, wahrscheinlich war es mehr der Heilige Geist als ich, bedeutet das nicht, dass in meinem Leben irgendwie alles gut ist. Wir haben diesen Schatz von Herrlichkeit in irdenen Gefäßen. Und der Typ, der rechts neben dir sitzt, ist auch nur ein irdenes Gefäß. Nee, das ist die gute Sache.
Das hat mich
setz dich doch mal schnell und das Sünden. Ah, also links von hier.
Ich bin
also
links von euch, habe schon festgestellt. Ich kann im Prinzip hier beide hoffen und kann nicht das Mikro.
Was ich sage, manchmal wundern wir uns, dass Jesus, der in uns wohnt, noch nicht alles erfüllt. Und ich will uns irgendwie etwas zusprechen. Du trägst diesen Schatz von Herrlichkeit in einem irren Gefäß. Und es ist gut, dass wir uns wundern. Und es ist gut, dass wir mit manchen kämpfen. Und es ist sehr gut, wenn wir uns Veränderung wünschen. Aber ich glaube, eines erkannt zu haben. Ich glaube, es ist wichtiger, zu schauen, wo ich Jesus und dem, was er mir gegeben hat, um andere zu segnen, wo ich dienen kann, als mich ständig durch die eigene Unvollkommenheit blockieren zu lassen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, weil die Veränderung passiert im Gehen. Und die Veränderung in das Bild Jesu hinein geschieht, indem wir anfangen zu dienen. Nicht im Sinne, in dem wir uns verkaufen oder uns falsch abhängig machen, aber indem wir wissen, Gott hat mir etwas gegeben, was er mir geschenkt hat, um andere damit zu segnen. Und ich darf ihnen dienen. Wer der Größte sein will, der sei alle Diener. Und indem wir anfangen zu dienen, verwandeln wir uns tatsächlich in das Bild Jesu. Ich kenne niemanden, der so sehr Diener war wie Jesus. Und gleichzeitig kenne ich niemanden, der so frei von Menschen war wie er. Es ist egal, was Menschen gefordert haben. Also der war auch nicht rebellisch. Aber er hatte diesen Blick nach oben. Und er wusste, er ist von Gott berufen. Er ist wirklich von Gott berufen. Und er lebt dieses liebende Herz und sein Leben zu verschenken, nicht in Abhängigkeit zu Menschen, sondern in Vertrauen zu Gott. Und das ist der Weg in Freiheit. Und das Beste ist, also was an der Flasche schmeckt, also an der Weinflasche, das ist nicht die Flasche, da messen wir die Zähne, das ist der Inhalt. Das ist seine Kraft, nicht meine. Ich finde es befreiend und demütigend zugleich. Ich bin nicht der Held in der Geschichte, was irgendwie doof ist, meine Versjahre. Und gleichzeitig ist es der Weg in die Freiheit. Also wenn ich nicht der Held sein muss, warum sich über sich selber grämen und sich verstecken, anstelle ihm die Möglichkeit geben, indem ich was tue, auf das er seinen Geist nehmen kann, was er kann. Paulus schreibt dann weiter, von allen Seiten bringt Schwierigkeiten auf uns ein, doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade aus dieser Weise soll auch sichtbar werden, dass wir jetzt, schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesu teilhaben. Man könnte da irgendwie ganz viel dazu sagen. Ich will gar nicht so sehr auf die Dinge eingehen, sondern also was das alles praktisch heißen kann. Aber ich würde gerne was festhalten.
Perfekt.
Wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue, wenn ich mir das Leben von Paulus anschaue, dann waren es nicht Leute, die das leicht hatten. Also die Umstände waren sehr oft gegen ihn. Paulus berichtet von geschlagen, gefoltert, gesteinigt, dem Tode nahe, Schiffbruch erlitten, ausgestoßen war. Die Umstände waren wirklich schwierig. Wenn ich eines sehe, dann, dass sie gelernt haben, nach oben zu schauen und auf Gott zu schauen und von ihm die Hilfe und die Bestätigung und die Klarheit zu bekommen. Und sie hatten es nicht leicht, aber sie waren überwintert. Und weil sie überwintert waren, war es tatsächlich leicht. Leid ist nicht zuerst eine Sache von Umständen, sondern von der Überwinterung. Das ist, was ich lese. Von allen Seiten Schwierigkeiten, aber wir werden nicht erdrückt. Wir wissen nicht mehr weiter. Aber ich verzweifle nicht. Verfolgt und doch nicht verlassen. Zu Boden geworfen und komme trotzdem nicht um. Wir erfahren, was es heißt, am Sterben nicht teilzuhaben. Aber das ist die Art und Weise, die Sichtbare, was es bedeutet, am Leben des Auferstandenen teilzuhaben. Ich will uns einladen, in eine innere Haltung zu kommen. Und wenn es nur bedeutet, zu sagen, Jesus, ich habe es noch nicht, aber ich wäre gerne überwindet. Ich will meine Augen auf dich richten und weniger auf die Umstände. Ich nehme Umstände wahr und ich sehe, wie sie mich bedrängen und wie mich Dinge anstreiten und wie mich Dinge nerven, ankotzen und die Leute mir das Leben schwer machen, aber ich bin überwindet. Und das halt ganz leicht, weil ich von dir herkomme, nicht weil alle rote Teppiche uns wollen. Ich komme nach und ich bin sicher in dir, nicht in den Umständen. Ich will wie immer zuerst, wenn du heute hier bist oder das hörst und Jesus noch nicht kennst und sagst, wow, scheinbar ist dieser Gott tatsächlich an meinem Leben interessiert und er möchte wirklich Beziehung zu mir und er möchte mich von mir selber befreien. Und er bietet mir ewiges Leben, Freundschaft und Erlösung an. Und du sagst, das ist, was ich gerne hätte. Dann such dir doch jemanden, der Jesus schon kennt. Er wird dir irgendwie helfen, diesen Schaff und das Leben mit Jesus zu finden. Wenn du jemanden hast und kennst, ich würde kurz ein Gebet sprechen, dass du innerlich mitbeten kannst. Wenn du es am Schluss immer noch möchtest, mit Amen. Bestätigen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du Mensch wurdest, dass du den Himmel verlassen hast, um mich zu suchen und um mich zu finden. Ich danke dir, dass du für meine Gottesplanung und für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist und den Preis bezahlt hast. Und dass du der Einzige bist, der mir jetzt ewiges Leben anbieten kann. Und ich nehme es aus deiner Hand. Ich empfange das als Geschenk. Ich empfange Vergebung meiner Schuld. Und ich empfange es, Teil deiner Familie und dein Kind zu sein. Amen. Wenn du heute hier bist und sagst, wow, ich merke, in dem, was Paulus sagt, nach oben zu schauen, die Perspektive des Himmels einzunehmen, mich selber als Diener zu sehen, nicht als Abhängigen von Menschen, aber als Diener von Gott, der von ihm beauftragt ist, anderen zu dienen. Und gleichzeitig als Überwinder, wenn du sagst, da reden konnte Gott zu dir. Also ja, irgendwie ist es Bibel und es ist immer richtig und es gibt immer mehr. Ich weiß es. So. Aber es gibt so Momente, wo man spürt, hier meint Gott mich persönlich. Wenn es so bei dir ist, dass du merkst, hier redet irgendwie Gott zu mir, dann würde ich dich ganz segnen. Und ich würde dich bitten, aufzustehen, dass ich noch mal beten kann. Jesus, ich danke dir, dass du nicht nur das Wollen schenkst, sondern auch das Vollbringen. Dass es nicht unsere Anstrengung ist, sondern dass es dein Geist ist, der es in uns bewirkt. Und ich segne jede Entscheidung, wo jemand in seinem Herzen sagt, hier Jesus, mehr von dir in deinem Leben und ich will eintreten. Ich segne, dass du diese Entscheidung vom Himmel her bestätigst und versiegelst, dass in dem Herzen etwas passiert, dass eine Freiheit hineinkommt, zu dienen, ohne abhängig zu sein, weil wir auf dich schauen und von dir abhängig sind. Und weil wir nicht Dinge versuchen mit unserer Kraft, sondern uns bewusst sind, dass du mit uns bist und dass deine Kraft in dem Schwachen mächtig ist. Und dass diese Form von Überwinderleben, die du vorgelegt hast, nicht abhängig zu sein von Umständen, sondern von ihm, dass das mehr und mehr Realität wird. Amen.